Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 59. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Breitbandausbau in der Schweiz, digitale Souveränität, Open Technology Fund vor dem Aus. Wir nehmen am Mittwoch, den 26. März 2025 auf. Ich bin der Sven.
Mein Name ist Kirei.
Und ich bin Jörg.
Wir springen gleich in den Hauptteil und im ersten Thema geht es um den Breitbandausbau in der Schweiz. Und zwar ist es so, dass wir hier im europäischen Vergleich etwas hinterherhinken, wahrscheinlich sogar im internationalen, weltweiten Vergleich. Ich habe da mal die jüngsten Zahlen, die auch der Bund verwendet, herausgesucht. Wir sind einerseits noch beim Ausbau jetzt beim, was so die langsamere Geschwindigkeit angeht, also 100 Megabit pro Sekunde sind wir im europäischen Vergleich, also unter den EU-Ländern plus der Schweiz sind wir auf Platz 3 unter 31 Ländern. Wenn es dann aber auf ein Gigabit Bandbreite und mehr geht, sind wir noch auf Platz 21 und wenn es um den Glasfaserausbau, also Fiber to the Home geht, sind wir noch auf Platz 26 von 31, also doch ziemlich abgehängt. Und das hängt zu einem großen Teil damit zusammen, dass wir in der Vergangenheit eine gute Konkurrenzsituation hatten zwischen den Kabel-, den Fernsehanbietern auf der einen Seite und den Telefonanbietern auf der anderen Seite, die dann mit ADSL uns das Internet nach Hause gebracht haben oder immer noch nach Hause bringen und diese sich da gegenseitig Konkurrenz gemacht haben, immer wieder die Angebote verbessert haben, aber das ist jetzt eigentlich auch schon seit ein paar Jahren klar, dass die Technologien ausgereizt sind. Also was sowohl die Zweidraht-Kupfertechnik anbelangt, wo die Telefonie darüber läuft und dann eben ADSL oder DSL angeboten wird und natürlich auch das Koaxkabel, das die Fernsehanbieter verwendet. Dann hat es im Anschluss auch noch eine etwas gute Situation gegeben beim Glasfaserausbau. Also ursprünglich waren wir hier gar nicht mal so schlecht, aber vor allem die Stadtwerke haben viel gemacht. Zum Beispiel das EWZ in Zürich, also das Elektrizitätswerk, die haben da längere Zeit eigentlich eine gute Rolle gespielt, bis dann eben aber auch hier die Swisscom die Konkurrenz entdeckt hat und dann zuerst eigene Leitungen verlegt hat und dann oft auch in Kooperationen mit Stadtwerken. Und dann hat es ja dann die Situation gegeben, oder die gibt es immer noch, als die Swisscom begonnen hat, von der ursprünglichen Abmachung abzuweichen und nicht mehr vier Fasern in die Wohnungen zu ziehen, sondern nur noch ein einzelnes in jedes Gebäude. Das hatte dann einen langjährigen Rechtsstreit nach sich gezogen, der meines Erachtens immer noch nicht komplett abgeschlossen ist. Also es hat ein Urteil im letzten Jahr gegeben, aber die Swisscom konnte das noch weiterziehen und ich vermute mal, sie hat das auch gemacht. Respektive mir fehlen da die aktuellen Informationen. Weiß jemand von euch, habt ihr etwas gehört dazu, ob dieser Rechtsstreit definitiv abgeschlossen ist oder ob Swisscom das tatsächlich weitergezogen hat nach dem Wecker-Urteil?
Ich meine, die haben zum Bundesgericht.
Also wir haben sogar noch Bundesverwaltungsgericht.
Oder Bundesverwaltungsgericht, genau, die haben weiter, noch, ja. genau, die haben weiter, also genau.
Genau, also das ist eigentlich immer noch am Laufen und natürlich irgendwie etwas hinderlich. Die haben dann eben auch der Ausbau wurde ja super provisorisch gestoppt und Swisscom hat dann die beleidigte Leberwurst gespielt und mittlerweile haben sie, glaube ich, auch die Bautätigkeit wieder etwas aufgenommen und bauen jetzt tatsächlich irgendwie die vier Fasern voran. Aber das ist natürlich dann eben eigentlich wertvolle Zeit, die wir eigentlich verlieren und im Infrastrukturausbau dann hinterher hinken. Interessant in diesen Zahlen ist auch noch die 5G-Abdeckung. Da sind wir im Vergleich in diesen 33 Staaten auf Platz 8. Das wird vorausgesagt, dass wir eine 97%ige Abdeckung haben. Allerdings muss man hier sagen, und das ist eigentlich auch noch eine wichtige Einschränkung, dass es sich hier nicht um wirkliches 5G handelt. Also es ist sogenanntes 5G non-standalone. Und das heißt wohl, dass die Antennen wohl mittlerweile umgerüstet sind und in den Frequenzbändern senden, die 5G. 5G verwendet, aber die dahinterliegende Infrastruktur eben noch nicht 5G ist. Und das heißt, dass wir dann erst eigentlich, wenn auch der Rest der Infrastruktur ausgebaut ist, wir wirklich richtiges 5G haben mit den höheren Bandbreiten und den tiefen Latenzen. Das ist auch hier ist der Ausbau dann deutlich, deutlich weniger weit fortgeschritten, weder dass die 97% Abdeckung uns weiß machen wollen. Der Sven, der schmunzelt schon über den Ländervergleich, nehme ich mal an.
Also ich finde jetzt aus Schweizer Sicht die Nachrichten nicht so schlecht. Nun ist Platz 26 vielleicht nicht der Knallerplatz, den man haben möchte als Innovationsstandort. Aber also aus eigener Erfahrung finde ich, dass die Schweiz sowohl beim Netz als auch beim Mobilfunk echt gut ausgestattet ist, was natürlich an der Größe, also im Vergleich zu Deutschland, was jetzt auch in der Größe liegen kann. Also du hast hier relativ wenig Gebiete, hat man auch mal, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, wo du keinen Empfang hast. In Deutschland ist das deutlich verbreiteter und ich glaube auch beim Glasfaserausbau, ich weiß ja nicht, wie lange die Diskussion, wie lange ich die schon kenne.
Also ich weiß von meiner politischen Tätigkeit her, wenn die Gemeinde oder irgendwo ihre Straßen aufreißt für irgendwelchen Leitungsbau, sei das jetzt Strom, Abwasser, Wasser etc., da werden auch immer alle Anbieter von Telekommunikation gefragt, ob sie gleich mitbauen wollen oder ihre Leitungen einlegen wollen, weil es macht ja absolut keinen Sinn, dass man die Straße für drei Leitungen dreimal aufreißt. Aber ob sie es dann wirklich machen oder nicht, das ist natürlich jeder Firma wieder überlassen.
Ja, das ist eigentlich schon lange auch eine Forderung der digitalen Gesellschaft, wo wir eigentlich sagen, und das ist, kommt da gleich anknüpfend, um zu sagen, das ist Teil der Infrastruktur, Glasfasern, genauso wie wir nur einen Stromanschluss in die Gebäude legen, wie es nur eine Straße gibt, die zum Haus führt, macht es auch nicht Sinn, dass jetzt mehrere Anbieter oder eben auch keiner eine Glasfaser ins Gebäude legt, sondern dass das typischerweise eine Aufgabe ist der Kommune, die das übernimmt. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt tatsächlich auch die Glasfaser dann selber legen muss, sondern dass sie dann natürlich auch eine andere Unternehmung beauftragen kann, das zu tun, aber dass sie die Gemeinde Bauherrin ist und entsprechend dann auch die Glasfaser gehört.
Es muss nicht mal so sein, es muss einfach ein bisschen koordiniert sein. Es gibt ja häufig Ausschreibungen für Telekommunikationsanbieter, wo sie eben aufzeigen müssen, dass sie nicht nur die besten Kunden anschließen wollen, sondern eben ein Angebot für die Allgemeinheit haben wollen. Und das führt dann häufig dazu in vielen Ländern, dass das so schubweise passiert. Und du hast es richtig gesagt, so in der Zweikabel-Koaxkabel-Ära war die Schweiz wahrscheinlich weit vorne. Aber das ist jetzt wieder eine Zeit her. Und die nächste Runde, eben die Glasfaser, direkt an die Haustür, da sind wir jetzt ein bisschen hinten dran. Und wenn man die internationalen Listen anschaut, sind sie in den Top 10 im Moment typischerweise die skandinavischen Staaten drin und die baltischen Staaten, weil die halt in den letzten Jahren das so als Projekt sich vorgenommen haben, das da einen Schub zu machen. Ja. Also das ist keine kontinuierliche Entwicklung.
Mit der Digitalisierung zusammen, oder? Oder warum sind die so...
Also in den baltischen Staaten ist es sicher so, nach der alten Sowjetzeit, Ostblockzeit, mussten sie ihre Infrastruktur komplett überdenken und dann in solchen Phasen passiert es häufig, dass man Technologien überspringt und wirklich gleich auf die neueste Generation geht. Das sieht man teilweise auch, wenn irgendwo ein afrikanisches Land wieder mal irgendwo wirklich investiert, dann wollen sie gerade das Neueste haben, nicht das Günstigste, sondern das etwas, das wieder lange hält. Und in Skandinavien ist halt der Public-Service-Gedanke noch viel stärker ausgeprägt als in der Schweiz. Und in der Schweiz ist sie ja schon nicht allzu schlecht.
Ja, das waren richtig strategische Projekte auch. Also ich habe das auch erlebt. Wir haben ja viel und länger auch Fahrradtouren in Schweden insbesondere gemacht. Und wo die überall hin Glasfasern gezogen haben und mit ihren Apparaturen da am Werk waren, irgendwie wirklich in die hintersten und letzten Zähler und Fjorde irgendwie wurden entsprechende Infrastrukturen da schon von 10 Jahren gebaut. Also das war wirklich auch eine strategische Überlegung, auch in die abgelegensten Orten eben diese Infrastruktur zu bringen, genauso wie es auch Straßen und Strom und normales Telefon hat.
Aber jetzt ist so ein bisschen im Vergleich die Infrastruktur, den Service, den wir Schweizer am meisten so denken und auch von der Welt beneidet werden, das ist der öffentliche Verkehr. Also da staunen alle Länder, mit welchen guten Busverbindungen du noch bei uns in die letzte Talschaft hineinkommst, wo andere irgendwie sagen, ja, hilf dir selbst, oder? Und da merkt man ein bisschen, welche Regierungen, Länder, Gesellschaften, welcher Technologie, welchen Wert beimessen. Aber ja, du hast recht, die Schweiz hätte hier wieder mal einen Schub notwendig.
Und das hat sich auch der Kanton Tessin gedacht und hat eine Standesinitiative lanciert mit dem Titel Gewährleistung eines landesweit dichten Hochbreitbandangebots und ist mit dem ins Parlament gestoßen und wollte da eben Anstoß, dass eigentlich auch eine Bundesfinanzierung für den Ausbau dieses Angebots stattfindet.
Und speziell für solche eher ländlichen oder Kantone mit Randregionen ist das eigentlich eine wichtige Maßnahme, um auch noch abgelegene Dörfer ein bisschen am Leben zu halten, die Lebensqualität so zu steigern, das Homeoffice dort zu ermöglichen. Weil sonst, es gibt ja auch in der Schweiz, vor allem in Wallis, viele Dörfer und Talschaften, die eher vom Aussterben bedroht sind als vom Overtourismus.
Genau, das sind natürlich aber typischerweise sind das eher die Bergkantone, die hier ein Bedürfnis haben. Der Ausbau in der Stadt Zürich ist jetzt nicht gefährdet. Und jetzt hat das interessanterweise der Kanton Tessin jetzt nicht erst kürzlich gemacht, sondern es war 2016. Im Anschluss hat es dann ein Postulat gegeben, das wurde in den entsprechenden Kommissionen verabschiedet und bejaht, das dann zu einem Bericht geführt hat, das der Bundesrat dann der Öffentlichkeit vorgestellt hat 2023. Das ist die sogenannte Hochbreitbandstrategie. Und daraus ist jetzt eine Vernehmlassung resultiert, also aktuell einigen Tagen ist diese gestartet. Die läuft noch irgendwie bis Anfangs Mai, soviel ich weiß, wo man sich jetzt eigentlich genau um ein Breitbandfördergesetz sich äußern kann, dass wir jetzt kurz diskutieren können, was da genau drin steckt. Und zwar dieses Gesetz, das jetzt eben in der Vernehmlassung ist, das geht davon aus, dass ohne staatliche Unterstützung in der Schweiz ungefähr 90% der Gebäude und etwa 10% der Wohnungen und Geschäfte mangels Rentabilität nicht an ein Glasfaser oder an ein Breitbandnetz angeschlossen würden. Der Bund geht sogar noch so weit, dass er argumentiert, dass ja die Swisscom angekündigt hat, die Kupfertechnologie nach und nach ab 2030 außer Betrieb zu nehmen, dass dann nur noch terrestrischer Funk- oder Satellitenkommunikation für diese Gebäude überhaupt möglich ist. Und was er nun möchte mit diesem Gesetz, ist dafür zu sorgen, dass wir eine flächendeckende Abdeckung haben, eine flächendeckende Versorgung, also eigentlich 100% der Gebäude und der Wohnungen in der Schweiz einen Festnetzanschluss von mindestens 1 Gigabit im Download zur Verfügung haben. Und zwar geht er davon aus, dass man 97% tatsächlich mit Glasfasern erschließen könnte, die noch nicht sind, und der Rest, dass die über terrestrischer Funk angeschlossen werden, dass es wären dann eigentlich fixe Funkstrecken, dann vielleicht für Gebäude, die eher etwas abgelegener sind, damit man die so erreicht und nicht über Kilometer weit irgendwie Glasfasern dahin verlegen muss. Der Bund sieht für eine Dauer von 7 Jahren insgesamt eine Förderung von 730 Millionen Franken vor im Gesetz, und davon würde der Bund selber die Hälfte bezahlen und die Hälfte müssten die Kantone und Gemeinde übernehmen. Also das heißt eigentlich, ein Ausbau würde immer von der Gemeinde ausgehen. Die Gemeinde wird beim Kanton vorstellen, die diskutieren darüber, was das kostet, handeln untereinander einen Kostenschlüssel aus und der Bund verdoppelt dann den Betrag, respektive was sie klären müssen, ist, dass sie mindestens die Hälfte selber zahlen können. Die Gelder, die der Bund dafür benötigt, die möchten sie von den Konzessionsgebühren aus dem Mobilfunkbereich abzapfen während dieser Laufdauer und so entsprechend diesen Ausbau finanzieren.
Kiri hat es richtig erwähnt, da wird jetzt eine Vernehmlassung gestartet zu diesem Gesetz, zu diesem Projekt, inklusive auch eben dieser Aufteilung. Und eingeladen bei solchen Vernehmlassungen sind typischerweise die Kantone, die Parteien, die Gemeinden, Wirtschaft, Verbände. Aber prinzipiell können auch andere Leute sich dazu äußern. Und also je nachdem, wenn ihr davon betroffen seid oder das eine gute Idee findet, ihr dürft selber auch eine Vernehmlassungsantwort schreiben. Oder vielleicht euer Arbeitgeber oder bei Branchenverband, der vielleicht bis jetzt sich das nicht so gewohnt war, wie man so eine Vernehmlassung macht, stachelt den doch mal an. Je mehr die Politik merkt, dass sich das die Wirtschaft und Gesellschaft wünscht, dass man das besser macht, desto größer sind auch die Chancen. Und ich weiß nicht, wird die digitale Gesellschaft auch mitmachen?
Also wir werden auf jeden Fall eine Stellungnahme einreichen. Und das, ich gehe mal davon aus, dass das Unterfangen nicht wirklich umstritten ist. Also in der digitalen Gesellschaft sowieso nicht, aber darüber hinaus wahrscheinlich auch nicht. Die Frage ist dann eher, wie die Kostenaufteilung tatsächlich ist. Das wird dann sicherlich bei den Kantonen und bei den Verbänden eher ein Thema sein. Was ich mich frage, ist, ob die 1 Gigabit pro Sekunde Bandbreite richtig gewählt ist und ob man sie tatsächlich für den Download festlegen sollte oder ob man das nicht irgendwie synchron festlegen sollte. Gerade bei der Glasfaser spielt das keine Rolle, aber natürlich bei den 3% terrestrischer Funk ist das eher eine Frage. Aber auch da werden wir ziemlich schnell ja über dieses 1 Gigabit hinauskommen, was die 5G-Technologie zum Beispiel hergibt. Und auch da müsste es dann möglich sein, selbst wenn der Download nur einen Bruchteil, wenn der Upload nur einen Bruchteil des Downloads wäre, dass man da auch immer noch bei 1 Gigabit ist. Also mich dunkt jetzt da eher die geforderte Bandbreite eher etwas konservativ, aber von der Richtung her irgendwie unbestritten.
Aber das wäre etwas, was man typisch in eine Vernehmlassung hineinschreiben kann, dass man das höhere Werte sich vornehmen soll, keine Ahnung, 5 Gigabyte und so weiter. Und was auch noch häufig ist, so bei Gemeindenverbänden etc., dass wenn irgendwo ein Verband eine solche Vernehmlassung macht, dass die eigene Vernehmlassung eigentlich nur darin besteht, dass man sagt, hey, ich unterstütze die Vernehmlassung dieses Verbandes. Also unter Umständen können sich auch viele von euch oder von euren Arbeitgebern sagen, wir schließen uns der Vernehmlassungsantwort der digitalen Gesellschaft an. Also dazu müssen sie natürlich die rechtzeitig veröffentlichen. Aber so kann man Druck machen in der Schweiz und das funktioniert eigentlich noch erstaunlich gut.
Aber hier ist doch gar kein, also da werden doch höchstwahrscheinlich alle begeistert sein, oder? Also die Vernehmlassungsantworten müssten doch eher unterstützender Art sein, als jetzt noch irgendwelche Änderungen einzubringen.
Ich kann mir vorstellen, dass gewisse sagen werden, wir haben im Moment das Geld nicht, wir müssen das für Wichtiges ausgeben, das ist ein Standardinstrument. Die anderen werden sagen, ja, das soll der Markt entscheiden, in welchen Talschaften man wie viel bekommt. Oder sagen, ja, also ich komme mit diesen 1 oder 100 Megabit pro Sekunde locker durch den Alltag. Was ist irgendwelcher Luxus, der hier wieder auf Kosten der Steuerzahler an alle verschwendet wird? Also es klingt für uns Insider oder wahrscheinlich auch Starknutzern, ich zähle mich zu diesen, völlig einleuchtend vor. Aber da gibt es viele andere Themen, da finden die jetzt, ja klar, müssen Krippen voll flächendeckend gefördert werden. Alles andere ist irgendwie von vorgestern. Du findest zu jedem Thema jemand, der sagt, hey, aber jetzt übertreibt es aber definitiv. Und darum ist es doch wichtig, dass die Vernehmlassungen ein bisschen eine Wucht entwickeln.
Ja, und ich finde es eben eigentlich insbesondere noch gut, weil es eben ein Zeichen ist, das vom Bund kommt. Man könnte schon sagen, irgendwie, jawohl, es ist am Ende, eigentlich müsste sich die Gemeinde darum kümmern und vielleicht diskutieren wir auch darüber, wie irgendwie der interkantonale Finanzausgleich irgendwie gestaltet wird, dass da vielleicht auch mehr Geld abfällt, damit man eben eigentlich in die Täler und in die abgelegenen Ortschaften tatsächlich dann auch Glasfasern bringen könnte. Aber das wirklich Entscheidende für mich ist, dass man wirklich ein Signal aus Bern oder über die ganze Schweiz sendet und wir machen jetzt diesen Ausbau und es gibt ein Fenster von 7 Jahren und liebe Gemeinde, liebe Kantone, wenn ihr jetzt von diesem Geld profitieren möchtet, dann müsst ihr jetzt das Projekt machen und ihr müsst jetzt dran gehen, irgendwie das entsprechend aufzugleisen und zu lösen und dann könnt ihr mitmachen und ansonsten bleibt ihr halt außen vor. Also von dem her finde ich schon nur eigentlich für dieses Zeichen, das wir setzen, ein ganz, ganz wichtiges und erhoffen mir doch eigentlich wichtige Impulse daraus. Gut, ich würde meinen, dann lassen wir das für den Moment. Wir werden sicherlich wieder aufs Thema zurückkommen und würden zum nächsten Hauptthema übergehen.
Genau. Wir machen weiter bei im weitesten Sinne auch Digitalisierung und zwar digitale Souveränität. Wir steigen ein in dieses Thema mit einer Meldung aus Deutschland. Dort ist die folgende Überschrift zu lesen gewesen: Google Cloud und das Bundesamt für Informationssicherheit, BSI, schließen eine Kooperationsvereinbarung für eine sichere Cloud-Lösung in der öffentlichen Verwaltung. Das hat man schon mal gehört, auch in der Schweiz. Und das Ziel soll sein, den Aufbau einer sicheren und souveränen Cloud-Lösung für Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene zu fördern. Bekannt gemacht hat diese Kooperation am 6. März Google selbst. Und das BSI hat jetzt vor einigen Tagen auch mit Pressemitteilung, darauf gehe ich gleich ein, sich ebenfalls positioniert zu digitaler Souveränität in Zeiten von Cyberdominanz. Was bekannt ist aus dieser Kooperationsvereinbarung, also was Google veröffentlicht hat in der Pressemeldung oder in einem Webstatement, dass der Schwerpunkt soll auf der Gewährleistung von Datensouveränität liegen. Die entwickelten Lösungen sollen speziell auf die Anforderungen des öffentlichen Sektors zugeschnitten sein, unter Einhaltung des deutschen und europäischen Datenschutzrechts. Es sollen höchste Standards hinsichtlich der Datensouveränität und Sicherheit erfüllt werden. Google und BSI arbeiten an der Entwicklung von Postquantenkryptographie, also einem kryptografischen Verfahren, bei dem man annimmt, dass es mit Quantencomputern nicht zu brechen ist. Es soll sich um eine langfristige Partnerschaft handeln und Google hat sich verpflichtet, das BSI proaktiv über sicherheitsrelevante Fälle, insbesondere Vorfälle von besonderem öffentlichen Interesse, zu informieren. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sind die Vertreter von Google und BSI feiern sich natürlich für diese Kooperation. Ich darf zitieren: Die Kombination aus moderner Kryptographie und souveränen Cloud-Lösungen schafft die Basis für eine sichere digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Die Schwerpunkte sind also Postquantenkryptographie wie auch eine souveräne Cloud-Lösung.
Und worin besteht die souveräne Cloud aus der Hand von Google?
Na, du nimmst mir ja jetzt meinen nächsten Part weg.
dann lass ich dich erstmal erzählen. Schieß los, Sven.
Weil zu so hervorragenden Neuigkeiten gibt es natürlich, der Kira hat es angesprochen gerade, auch Kritik. Mhm. Also du bist nicht der Einzige, sondern findest dich da in wirklich guter Gesellschaft und zwar in guter Gesellschaft mit der Deutschen Gesellschaft für Informatik, die nämlich sicherlich auf den gleichen Punkt kritisiert hat, wie du jetzt auch im Hinterkopf hattest. Die sagen nämlich, die Zusammenarbeit mit Google würde man einen potenziellen Booster für die digitale Abhängigkeit und Erpressbarkeit Deutschlands machen. Google könnte wegen der Rechtslage in den USA ja überhaupt keinen souveränen Datendienst oder souveränen Dienst anbieten. Mit der Zusammenarbeit würde die marktbeherrschende Stellung von Google weiter verfestigt werden. Und last but not least, Googles Kerngeschäft, darüber hatten wir ja auch schon diskutiert, sei ja der Verkauf von Daten und es bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit von Google. Trifft das deine Kritik, Kira, die du auch so im Kopf hattest als ersten Impuls?
Kommt sehr in diese Richtung, ja.
Das ist doch schön, dass die Gesellschaft für Informatik und der Kira da ähnliche Bedenken haben. Also ist tatsächlich so, dass natürlich, wenn man Google hört und souveräne Daten klaut, man kurz überlegt. Eine weitere Meinung, die jetzt bei LinkedIn zu lesen war, von Thomas Fricke, der ist Cloud Security Architekt. Er meinte, dass digitale Souveränität natürlich nur geht, wenn man die Software-Lieferkette im Griff hat und das sei nur mit freier und Open-Source-Software möglich. Und er verweist dann auch noch darauf, dass der Bundesrechnungshof ja gerade gravierende Defizite bei IT-Sicherheit sieht. Das BSI selbst, und dass es also nicht nur eine Vereinbarung oder Kooperationsvereinbarung mit Google gibt, sondern auch mit anderen Anbietern, so zum Beispiel SAP, Oracle, Stackit ist ein Cloud-Provider von Schwarz-Digits aus Deutschland und auch eine Kooperation mit AWS sei geplant. Insofern also könnte es mehrere souveräne Cloud-Lösungen geben. Die Kooperationsvereinbarung im Übrigen ist noch keine Vergabeentscheidung, sondern damit soll ausgetestet werden, wie die Zusammenarbeit sich darstellen könnte. Und das BSI betont natürlich auch, ist so ein bisschen mantrahaft in der Praxis, wahrscheinlich wird es nicht umgesetzt, dass natürlich eine tragende Säule auch weiterhin die Open-Source-Strategie sei. Mal schauen, ob sich das tatsächlich so umsetzen lässt. Was denkt ihr dazu? Geht es ohne amerikanische Anbieter, wir haben ja die Namen gerade gehört, nicht oder richtiger Weg, weil die Amerikaner besser sind als chinesische Cloud-Anbieter, keine Ahnung.
Wenn du dort um heute ein Produkt kaufen willst oder dich für einen Anbieter entscheiden willst, kommst du wahrscheinlich um die Amerikaner im Moment nicht rundherum. Ist aber tatsächlich kein guter Zustand. Also im Markt sollte ein bisschen herrschen, dass du mehrere Anbieter hast und idealerweise auch mehrere Anbieter aus mehreren Regionen. Falls es dann mal regionale Differenzen gibt, die ja momentan eh en vogue sind, dass man da ein bisschen A, reagieren kann und auch B, die andere Seite nicht dazu verleiten lassen kann, ihre Marktmacht auszuspielen. Also es wäre gut, gäbe es 3-4 weltweite Anbieter, die diese Qualität erreichen könnten aus verschiedenen Regionen. Und da wäre rein von der Marktgröße her Europa ein guter Standard für einen solchen Anbieter. Also dorthin sollte man kommen, ja.
Ja, das ist, also wenn man sich die Produkte auch etwas anschaut, lässt sich ja schon auch feststellen, dass sich eigentlich für alle die Produkte, die jetzt von den großen, insbesondere US-amerikanischen Softwareherstellern im Einsatz sind, insbesondere halt bei den Unternehmungen, hauptsächlich jetzt zum Beispiel von Microsoft, dass es da Alternativen gibt, dass es Alternativen auch im Open-Source-Bereich gibt. Aber sie sind halt nicht so stark verbreitet, sie sind nicht so gut integriert, sie sind nicht so gut bekannt, die Leute sind nicht so gut geschult darin und man hat in dem Sinne eigentlich schon wie vor vielen Jahren eigentlich verpasst, hier die entsprechenden Alternativen dann auch einzusetzen, in den Unternehmen auch einzusetzen. Und das gibt jetzt natürlich auch sehr starke Abhängigkeiten jetzt, wo sich die Unternehmen eigentlich kaum mehr, sage ich jetzt mal, von einer Microsoft-Umarmung lösen können. Übrigens auch nicht von einer SAP-Umarmung. Also das sind auch irgendwie Klumpenrisiken, in die sich Unternehmen begeben haben. Und ja, das sind jetzt eigentlich die Auswirkungen, die wir davon spüren, die Monopolbildungen, die sich herausgebildet haben. Und ja, wo wir halt jetzt weit davon entfernt sind, weder in den Unternehmungen noch bei den Staaten halt wirklich unabhängig souverän zu sein.
Ihr klingt so ein bisschen wie die Pressestelle des BSI, weil auch die räumen.
Oh no!
Oh, vielleicht nicht das Schlechteste. Also auch die räumen ja ein und sagen, man kann halt faktisch nicht ausschließlich auf nationale oder EU-Lösungen setzen. Und ganz offiziell vor einigen Tagen, am 21. März, ist ja von der Zielrichtung genau dasselbe, was ihr auch sagt. Das ist aber, und da sollten wir uns nichts vormachen, in vielen Fällen schlichtweg nicht möglich, auf europäisch zu setzen, da viele notwendige technische Services und Innovationen bisher außerhalb der EU entstehen.
Ja, voll. Also meine, das lässt sich ja sicherlich feststellen. Oder ich habe das eben vorhin ja auch in diese Richtung argumentiert. Aber das kann ja genau nicht das Argument sein, zum wiederum nichts zu machen und sich weiterhin in diese Abhängigkeit zu begeben und einfach Kopf in den Sand zu strecken. Wenn wir sagen, ja, es ist jetzt irgendwie Naturgesetz und das läuft jetzt einfach so weiter, sondern je länger das es dauert, je größer wird die Abhängigkeit und je größer werden die Anstrengungen und Kosten sein, sich mindestens ein Stück weit aus dieser Abhängigkeit zu lösen. Und das heißt, man muss etwas unternehmen.
Und ein wichtiger Aspekt ist, also ich stimme mit dir völlig überein, Kira, ist, diese Unternehmen, seien es jetzt SAP oder das Office-Paket von Microsoft, die haben ja eine komplette vertikale Integration und horizontal in alle Richtungen, also von Kalender über Word, über Tabellen, über Videocall etc. Und das führt natürlich dazu, dass man ein Sorglos-Paket bekommt, aber du darfst ja auch ja nie mehr Sorgen machen, weil du eine Abhängigkeit hast. Und darum ist eben wichtig, dass man das versucht, ein bisschen in Teile aufzuteilen mit Standards, wie diese einzelnen Teile miteinander kommunizieren, also wie die miteinander funktionieren. weil erst dann ist es realistisch möglich, mal ein Teil nach dem anderen ein bisschen zu verselbstständigen, wo es dann in jedem Teil wieder ein bisschen Konkurrenz gibt. Also ideal wäre Schnittstellen wie, ich sage jetzt ein Kalender mit einer Videokonferenz-Software zusammen kommuniziert, wenn da irgendetwas passieren muss, sodass da man Komponenten ersetzen kann. Also die ganzen DIN-Normierungen, die man zum Beispiel bei technischen Geräten hat, die führen dazu, dass man viele technische Geräte in Einzelkomponenten relativ schnell austauschen kann. Und das müsste ein bisschen mehr passieren, auch in dieser Business- und Softwarewelt. Das würde sicher helfen.
Also für mich klingt das, diese letzte Pressemeldung des BSI, auch so ein bisschen nach einer verspäteten Rechtfertigung. Da hat man dann festgestellt, dass man natürlich eigentlich nur auf die großen Hyperscaler setzen kann und jemand anderes nicht da ist. Da hat Kire sicherlich recht, dass, also man sagt so, man müsste mal, dass man parallel zu so einer Kooperationsvereinbarung tatsächlich in den Modus kommt, zu sagen, wir setzen selber einen Cloud-Service auf oder gucken mal, welche europäischen Anbieter man da in den Blick nimmt, um mit denen zusammen so einen Cloud-Service aufzubauen und die ebenfalls. Ist ja eine schöne Werbemaßnahme für Google, ne? Man könnte es ja möglicherweise auch mit dem einen oder anderen noch etwas kleineren KMU-Cloud-Anbieter aus Europa oder der Schweiz machen. Wollen wir mal kurz noch zu dem Thema in die Schweiz auch blicken. Auch hier wird ja seit längerem, Thema ist ja nicht neu, über digitale Souveränität diskutiert. Und hier gab es ja vom BIT die schöne Idee der Swiss Government Cloud, deren Realisierung für 2025 bis 2032 vorgesehen ist. Diese besteht aus drei Teilen, einer Public Cloud, Public Cloud On-Prem und der Private Cloud On-Prem. Das soll 319 Millionen Franken kosten und der Verpflichtungskredit in Höhe von 246 Millionen Franken ist vom Bundesrat beschlossen worden. Und dann im Dezember hat auch der Ständerat den Weg für den Kredit freigemacht. Es wird also, man arbeitet daran, sagen wir so. Das blieb natürlich nicht ohne Kritik. Unser ehemaliges Podcast-Crew-Mitglied Adrian Fichter von der Republik hat in einem Beitrag gefährlich wenig Swissness die Frage der tatsächlichen Souveränität gestellt und Defizite beim Datenschutz und die Abhängigkeit der großen Tech-Riesen bei der Swiss Government Cloud thematisiert. Es gibt Diskussionen grundsätzlicher Art über die digitale Souveränität und wie weit die überhaupt reicht. Christian Laux, ein geschätzter Anwaltskollege im IT-Recht und Vizepräsident der Swiss Data Alliance, meint, dass Cloud-Lösungen nicht souverän sein müssen, sondern der Staat müsse souverän sein. Und dass die Daten auch in einer Cloud geschützt werden können und weiter. Der US Cloud Act und die digitale Souveränität der Schweiz sind kein Widerspruch. Er meint also, dass man den Souveränitätsbegriff verwenden sollte, um Beziehungen zu Staaten zu beschreiben. Weitere Stimmen zu dem Thema finden sich von PALDIGI, die das Thema digitale Souveränität immer wieder aufbringen. Die ONA-Ständerätin Heidi Xagren hat 2023 gemeint, dass die Schweiz zu abhängig von ausländischen IT-Konzernen ist und dass eine Pflicht der politischen Führung sei, das Heft der digitalen Souveränität in die Hand zu nehmen. Und last but not least, Professor Dr. Matthias Stürmer von der Berner Fachhochschule hat in einer Studie, die veröffentlicht ist und auch in den Shownotes verlinkt ist, zu den technologischen Perspektiven der digitalen Souveränität gesagt, dass die Schweiz hier noch Nachholbedarf hat. Also ganz breiter Raum auch aus Schweizer Sicht. Was ist überhaupt digitale Souveränität? Was versteht ihr darunter? Der Matthias Stürmer versteht darunter, die digitale Souveränität verlangt die vollständige Kontrolle der eigenen Daten und die Möglichkeit, Informatiksysteme eigenständig anpassen zu können, was ja bei einer Google-Cloud-Lösung, AWS-Cloud-Lösung vermutlich nicht der Fall ist. Braucht man überhaupt eine digitale, eigene, staatliche, digitale IT-Souveränität? Wir leben in einer vernetzten Welt. Vielleicht ist das gar nicht State of the Art. Und natürlich jetzt auch aus aktuellem Anlass muss man das nicht eigentlich doch nochmal neu diskutieren, auch in einer vernetzten Welt, weil am Ende des Tages willst du nicht davon abhängig sein, dass Trump bei Amazon oder bei wem auch immer anruft und sagt, schaltet mal die Cloud ab und du stehst dann ohne Cloud-Lösung da oder ohne Zugriff auf deine Daten.
Also ich bin jetzt von der Definition her deutlich näher bei Matthias Stürmers Definition als bei Christian Laux. Allerdings muss man natürlich schon tatsächlich feststellen, dass wirklich souverän zu sein, jetzt irgendwie auch über den ganzen Stack hinweg ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das ist wahrscheinlich auch nicht das, was wir anstreben sollten oder können. Was halt tatsächlich entsprechend wichtig ist, dass man Alternativen hat, also dass man sich nicht in eine Abhängigkeit irgendwie begibt, wo man dann eben nur von einer Unternehmung oder von Unternehmungen aus einem Land, wir sehen es jetzt irgendwie mit, was unter Umständen passiert, wenn Donald Trump irgendwie in den USA vorgibt, welche Dienste unter Umständen wo verfügbar sind, Stichwort Ukraine, wo es jetzt vielleicht jetzt nicht, dass man jetzt von der Chip-Herstellung bis zum letzten Programm eigentlich tatsächlich alles unter der eigenen Kontrolle hat, aber dass man Alternativen dazu hat. Wenn man sie nicht im eigenen Land hat, dann irgendwie mit in anderen Ländern, wo man auch gute Beziehungen hat, vielleicht auch einen gemeinsamen Markt hat für entsprechende Produkte. Das ist jetzt sicherlich für in Europa interessant oder mit einer europäischen Perspektive interessant. Da stellen sich ja die Fragen genau auch. Oder da kommen wir ja auch daher in die Debatte in Deutschland mit dem BSI etc., also wo sich lohnen würde, entsprechende Initiativen vorzunehmen und halt zu gucken, welche sind die kritischsten Bereiche, wo braucht es Förderungen, braucht es Rahmenbedingungen entsprechend, dass wir diese Abhängigkeiten möglichst reduzieren können.
Also ich sehe das genau gleich. Die Schweiz in sich ist für viele von diesen Bereichen zu klein als Markt, als Hersteller. Ich mache mir im Kopf auch immer die Vorstellung, was würde ein Politiker aus Liechtenstein sagen, was ist die richtige Strategie von Liechtenstein? Und dann wird man schnell mal klar, ja, die können das nicht. Ab welcher Größenordnung können wir das selber machen? Und dort, wo es nicht geht, bin ich auch der Meinung, wie Kira, da muss man mit Partnern zusammenschaffen, aber dort wichtig auch versuchen, sich nicht nur Partner anzulachen als Dienstleister, sondern dort auch aktiv mitzumachen, damit man auch von der Seite wahrgenommen wird, dass man konstruktiv mitdenkt, mitarbeitet, auch einen Teil der Verantwortung übernimmt, um dann auf dem ganzen globalen Markt eben, sagen wir 3, 4 valable Anbieter zu haben, auch für die anderen Staaten weltweit. Es gibt andere Themen, da ist die Schweiz erstaunlich stark für ihre Größe. Also Forschung und Entwicklung, da spielen wir in einer höheren Gewichtsklasse, als wir eigentlich mit 8, 9 Millionen Einwohnern spielen dürften. In anderen Bereichen, ich sage jetzt Automobilindustrie, das ist die Schweiz de facto inexistent. Also das wird noch ein paar, keine Ahnung, Spezialwerkstätten geben, aber da spielt zum Beispiel Deutschland deutlich in einer höheren Gewichtsklasse, als sie von ihrer Wirtschaftsgröße sind. Und das ist in Anführungszeichen völlig normal, weil du willst ja ein bisschen Synergien haben, wenn du ein Großbetrieb bist. Und du kannst nicht in allen der Weltlieferant sein. Eben, aber da braucht es eine intelligente Absprache, eine intelligente Industriepolitik im eigenen Land, aber auch zusammen mit den naheliegenden Partnern. Und das ist jetzt im Moment im globalen Kontext und auch von der Geografie her für mich ganz klar Europa. Also nicht nur die EU, sondern auch die anderen europäischen Staaten, gerne auch Norwegen und Großbritannien mitdenken.
Ja, also sicherlich wird man so einen Cloud-Dienst europäisch denken müssen. So, ich finde aus Schweizer Sicht schon interessant die Überlegung, dass halt die Schweiz als neutraler Staat in einer immer schwieriger werdenden geopolitischen Lage schon auch ein Ort sein kann, wie man halt sich hier in Genf internationalen Organisationen sitzen und halt als neutraler Ort auch die Möglichkeit geben, dass unterschiedlich verfeindete Staaten miteinander umgehen, dass es einen Ort gibt, wo du halt deine Daten, aus welchen Gründen auch immer, als Land abspeichern kannst und weißt, ein Drittstaat wird nicht einfach darauf zugreifen können. Du hast ja den Thema Ukraine gesagt, das ist natürlich eine erheblich schwierige Abhängigkeit, die Ukraine, die haben ja die Daten vor dem Krieg nochmal schnell abgesichert, aber letztendlich sind die ja hochgradig abhängig davon, wie gerade die politische Gemengelage ist. Und ich finde, dass man als Staat sich in so eine Abhängigkeit nicht begeben sollte. Jedenfalls bei Public Cloud-Daten ist vielleicht egal so, ne? Aber so bei Bürgerdaten oder notwendigen, auch für ein Funktionieren eines Staates notwendigen Daten. Und wenn die Schweiz da, ich weiß, man kann nicht einfach einen Cloud-Dienst aufbauen, aber wenn die Schweiz anbieten kann, zu sagen, wir haben so eine Infrastruktur, eure Daten sind hier sicher. Und weder der Amerikaner noch der Chinese noch der Russe kann die abschalten, fände ich das eine spannende Idee.
Nur der Schweizer Geheimdienst.
Aber du hast ja vorher bei der Swiss Cloud gesagt, es gibt diese drei Stufen, Public, Public on-prem, also Public vor Ort und dann Private vor Ort. Ich glaube nicht, dass die Schweiz beim Public-Hyperscaler-Modell da wirklich mithalten kann. aber bei vielen Private On-Prem etc., wo die Zugriff, die Leistungsfähigkeit nicht das Zentrale ist, sondern eben die Sicherheit und das Verhindern eines Staatszugriffs. Ich glaube, das würde eine Schweiz durchaus in akzeptabler Qualität und Leistungsfähigkeit hinbekommen, weil natürlich auch die Anforderungen eines kleinen Staates sind kleiner als. Also Deutschland muss viel mehr Daten umsetzen, um ihren Staat am Leben zu halten, als die Schweiz. Also das skaliert schon ein bisschen.
Ja, es ist sicherlich so. Also was wir an Infrastruktur haben, an Rechenzentren, an Netzwerkanbindung, auch als irgendwie ein zentrales Land in Europa, haben wir da dort sicherlich einen Vorteil. Aber ich habe den Spruch, den ich vorhin gemacht habe mit dem Geheimdienst. Also wir haben natürlich schon auch noch eine Gesetzgebung, die das nicht unbedingt begünstigen tut, als irgendwie unser Datenschutzgesetz hat jetzt nicht den Goldstandard verdient oder die Goldmedaille verdient und irgendwie die eben so Stichwort Kabelaufklärung etc., da haben wir durchaus auch Gesetzgebung, die eben eigentlich in private Daten hineinreicht, die uns jetzt da nicht unbedingt zum Vorteil gereichen. Also da müsste man schon auch fairerweise oder ehrlicherweise an den Rahmenbedingungen, an den gesetzlichen Rahmenbedingungen insbesondere noch Anführungsschlusszeichen feilen.
Aber mir ist natürlich der Schweizer Geheimdienst deutlich sympathischer als der russische zum Beispiel, um das mal auch deutlich zu sagen. Und mir ist das deutlich sympathischer zu wissen.
Ja, ich finde das eine komische Vergleich.
Okay, jetzt die Frage, ob man Geheimdienste sympathisch finden kann, höchstwahrscheinlich. Das kommt dann in der Extended Version des Podcasts, in der Nachtsession.
In der letzten Folge.
So, aber jetzt mal, also in der Abwägung. Wirklich, also in der Abwägung muss ich sagen, dann soll lieber der Schweizer Geheimdienst auf die Daten zugreifen, als das Risiko zu besitzen, dass meine Daten auf einem amerikanischen Server liegen. Und wenn du dich nicht wohl verhältst und wenn du die Zölle nicht zahlst, die gerade mal irgendwie ausgespuckt werden, dann gehst du immer ein Risiko ein als Staat. Ich finde, in der politischen Lage.
Also wir sind neu dran, wirklich gut zu sein. Es gibt ein paar Gesetze, die dem ein bisschen zuwiderlaufen, wo andere Staaten besser sind, aber den Ruf haben wir tatsächlich, hier einen Qualitätsstandard in dieser Hinsicht zu sein. Und auch diplomatisch haben wir gute Beziehungen ins Ausland. Auch da spielen wir oberhalb von unserer Gewichtsklasse aufgrund von unserer Vergangenheit. Also wenn jetzt böse gesagt die Weltgemeinschaft sich würde einigen, hey shit, wir brauchen einen Standard für genau solche Daten und dieses jenes, wäre wahrscheinlich die Schweiz auf der Shortlist. Einfach aufgrund von ihrer Geschichte, von ihrer politischen Haltung etc. Das sollte man durchaus ins Rennen werfen, noch ein bisschen stärken, aber es ist nicht ganz alles goldig glänzend in der Schweiz, das hat Kire richtig angemerkt. Wir dürfen hier nicht faul werden und das Gefühl haben, wir sind ja eh die Besten, also müssen wir nichts mehr machen. Also ich gebe euch schön schweizerisch beiden ein bisschen recht. Ja, ich mache gerade die Überleitung zum nächsten Teil. Es bleibt in gewissen Fragen ähnlich. Aber wir gehen jetzt weg von den kommerziellen Produkten zu Open-Source-Produkten oder ich sage jetzt mal nicht über den Verkaufspreis finanzierten Produkten. Es gibt nämlich einen sogenannten Open Technology Fund. Das ist eine Organisation, die diverse Softwareprodukte unterstützt. Die meisten werdet ihr nicht kennen, aber drei bekannte Projekte, die sie finanziell unterstützen, ist OpenVPN, Let's Encrypt und Tor. Tor ist da dieser Browser, der bekannt dafür ist, dass er möglichst keine Spur im Internet hinterlässt, den man sehr, sehr gerne nutzt, wenn man unerkannt im Netz surfen will. Und jetzt in der Schweiz ist vielleicht die Notwendigkeit dieses Tor-Browsers nicht gleich gegeben wie in anderen Ländern der Welt, wo halt die Zensur des Staates oder die Überwachung des Staates sehr aktiv ist. Let's Encrypt, das hilft vor allem vielen Webseitenanbietern oder auch anderen Internetproduktanbietern, ein Zertifikat auf einfache Art und Weise zu erhalten, damit die ganze Verschlüsselung funktioniert. Und OpenVPN, das ist ein virtuelles Private Network, damit man Computer, die an ganz verschiedenen Standorten auf der Welt sind, untereinander so verbinden kann, als wären sie, böse gesagt, im eigenen Haus drin, wo man die Macht darüber hat und das Verhältnis sich nicht einfach so einklinken könnte. Das sind nicht Projekte dieses Open Technology Fund, aber dieser Open Technology Fund finanziert diese teilweise mit mehreren hunderttausend Dollar im Jahr. Und mit dieser Währung habe ich schon den nächsten Hinweis gegeben. Das OTF ist ein amerikanisches Institut oder eine amerikanische Organisation, die primär vom amerikanischen Staat finanziert wird. Und zwar der Kongress typischerweise hat diese Gelder freigegeben. Das sind so in der Gegend von 40, 45 Millionen US-Dollar pro Jahr. Und das ist mehr oder weniger 98% der Einnahmen dieses OTF. Jetzt, warum macht der amerikanische Staat das? Das ist nicht mehr, das sind nicht die Open-Source-Fans in dem Sinne oder Netzaktivisten im klassischen Sinne. Aber diese Produkte sind eben dazu da, in Staaten eingesetzt zu werden, wo Zensur herrscht, autoritäre Systeme. Und der amerikanische Staat will hier ein bisschen ein Signal setzen. Hey, wir wollen offene, freie Demokratien, Meinungsäußerung etc. Und die Produkte sind teilweise sogar auf gewisse Länder zugeschnitten. Diese drei, die ich genannt habe, das sind die bekannten, die sind allgemein. Jetzt klingt schön, klingt gut. Und wenn ihr ein bisschen die Zeitungen in den letzten Tagen gelesen habt, dann wisst ihr, dass die amerikanische Regierung, die zweite Trump'sche Regierung, im Moment im Kahlschlagmodus ist bei allen Arten von Ausgaben, die sie selber nicht gerade einleuchtend intelligent finden. Und OTF gehört genau zu diesen, die jetzt mehr oder weniger vollständig gekürzt wurden. Also die Zahlungen werden im Moment verweigert. Das würde diesen Fonds komplett zerstören und damit indirekt auch diese Open-Source-Projekte gefährden. Der amerikanische Staat hat das bisher eben so als Soft-Power-Produkt umgesetzt und die aktuelle Regierung, der ist diese Art von Soft-Power nicht so wichtig. Die gehen lieber auf im Moment ein bisschen auf direkte Konfrontation los. Das seht ihr auch in anderen Verhandlungen, Stichwort Kanada, Mexiko, Grönland, Panama und Konsorten. Seien das jetzt nur Zölle oder auch ganz andere Forderungen. Man muss sagen, schon die Nelson-Regierung von Trump, also vor 4 bis 8 Jahren, wollte er doch kürzen, aber da hat Kongress noch klar gesagt, nee, das finden wir sinnvoll investiertes Geld, auch wenn man nicht den Nutzen direkt berechnen kann. Und hat eher noch versucht, Gesetze hinzustellen, die den Zugriff der Regierung, also der Exekutive, zurückbinden. Die aktuelle Regierung interessiert das irgendwie wenig. Das sind für sie irgendwie, keine Ahnung, verwaltungstechnische Hindernisse, die sie ignorieren können. Also da ist ein Fight am Entstehen. OTF selber hat auch Klage eingereicht. Die Begründung ist hier wie bei vielen anderen Organisationen, sei das jetzt USAID oder auch zum Beispiel Voice of Europe, Voice of Freedom, dass wenn der Kongress einen bestimmten Betrag ins Budget stellt, dass zwar die Exekutive schon die Details regeln kann, wie exakt, also wie viel für Löhne, wie viel für Infrastruktur, wie viel für Verbrauchsmittel eingesetzt werden kann, aber kann nicht einfach plötzlich sagen, ja, anstatt 44 Millionen spenden wir jetzt noch 44.000 pro Jahr, weil das wäre ja eine komplette Sinnentstellung der kongresslichen Kompetenzen. Ja, das ist die Lage. Und wie seht ihr das? Wie wichtig sind solche Projekte? Wie wichtig ist oder wie gefährlich ist diese Staatsabhängigkeit hier jetzt? Gibt es alternative Finanzen? Habt ihr OTF gekannt?
Ja, ich habe die Organisation schon gekannt. Und die Projekte, jetzt, die du auch genannt hast, insbesondere jetzt zum Beispiel auch Let's Encrypt. Let's Encrypt hat Revolutionäres geschafft. Also das ist ja eine Folge aus den Snowden-Enthüllungen, wo wir eben gemerkt haben, wie krass, dass der ganze Internet-Traffic abgeschnorchelt wird und entsprechend von den Geheimdiensten nach Stichworten durchsucht wird etc. Und das war dann die Konsequenz, um zu sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass jede Webseite auf dieser Welt und sonst auch jeder Dienst ein ordentliches Zertifikat hat und dass wir verschlüsselt kommunizieren. Und das haben sie geschafft. Und das war eine riesen Mammutaufgabe. Und das haben sie einfach mal so durchgezogen. Und das heißt aber auch, du kannst ein solches Projekt, da steht auch richtig viel Infrastruktur dahinter, damit das überhaupt funktioniert. Und das ist auch ein großes, ein komplexes Projekt, das hat auch Verflechtungen irgendwie mit den anderen Organisationen, die eben auch solche Zertifikate herausgeben und den Browsern, die diesen Zertifikaten trauen müssen. Also das ist eine richtig große Kiste, die auch nicht zu stemmen gewesen wäre, wenn nicht da eben ein Geldgeber da ist, wie eben ein solcher Fund, der sagt, jawohl, wir stützen das, installieren einfach mal oder wir investieren ein paar Millionen, um das irgendwie über die nächsten Jahre abzusichern, damit das ab Boden kommt. Also solche Projekte sind unbedingt wichtig, die haben uns wahnsinnig weit gebracht und es schockiert mich, jetzt eigentlich zu sehen, wie man auch von heute auf morgen diesen Geldhahn zudrehen kann oder dass man ihn zudreht. Also diese Organisationen, die können sich, also natürlich ist es schlecht, wenn man jetzt einfach von ausschließlich oder hauptsächlich von einem Open Technology Fund lebt und da die Gelder hat. Aber man ist ja durchaus als Organisation auch froh. Man hat genügend andere Sorgen, als jetzt eigentlich noch eigentlich den finanziellen Problemen nachzurennen. Und natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, ja, es hätte vielleicht noch es bräuchte noch andere Standbeine. Das ist auch komplett richtig so. Und dennoch ist es jetzt eigentlich krass, was das jetzt eigentlich bedeutet und dass die von heute auf morgen mehr oder weniger ohne Geld dastehen. Und ja, aber natürlich auch da heißt, es muss irgendwie alternative Finanzierungsmodelle oder andere Standbeine auch für diese Organisationen geben, um nicht jetzt von einem Land oder einer Administration so krass abhängig zu sein.
Also mich wundert gar nichts mehr beim amerikanischen Präsidenten, aber mich wundert halt mit eigentlich für welchen geringen Betrag, ne? Also bei 40 Millionen, was hast du, 40 bis 45 Millionen, die da an Förderung sind, die machen ja im amerikanischen Staatshaushalt wahrscheinlich nicht besonders viel aus. Und so wie Jörg dargestellt hat, sind die dahinterliegenden Überlegungen ja geopolitisch nicht so verkehrt. Also dass man in Staaten zum Beispiel im Internet surfen kann, wo es ansonsten nicht möglich ist, dass man sich frei im Internet bewegen kann. Also ist ja so ein bisschen der Grundgedanke Amerika, ne? So die freie Welt. Die soll dann auch im Internet gelten. Also daher schon erstaunlich, dass die Amerikaner da, also wundert mich nicht, aber natürlich irgendwie erstaunlich, dass die da...
Es geht einfach ums Prinzip.
Ja, man kann ja bloß hoffen, dass bei den Gerichten, also dass auch der Supreme Court, der gibt ja offenbar zu bedenken, dass er da nicht alles mitmachen wird, was Trump vorhat. Auch der Kongress oder die Kongressmitglieder werden sich ja irgendwann überlegen müssen, ob sie sich da total enteiern lassen wollen von Trump oder ob sie ihre Rolle noch irgendwie wahrnehmen und vielleicht doch sagen, es gibt halt eine Budgethoheit des Kongresses und
selbst dann, ich bin mir auch bei der aktuellen Zusammensetzung nicht, also im Moment ist es sehr instabil, also es könnte klappen, wenn der Kongress auf die Hinterbeine stehen würde, aber im Moment gibt es sehr viele, die eigentlich wirklich zufrieden damit sind, dass ja mal einer aufräumt und böse gesagt sich nicht andauernd Sorgen macht, oh, könnte ich da etwas zerstören oder etwas ein bisschen schaden, sondern so mal groß reinschlagen und dann schauen, die wirklich verletzt sind, werden ja dann genug laut schreien und alle anderen, die untergehen, die hat man ja nie wirklich gebraucht. Das ist da im Moment ein bisschen eine Philosophie, die auch in den Parlamenten also nicht unbeliebt ist. Also, puh.
Aber können nicht die Europäische Union, also bei 40 Millionen US-Dollar, die Europäische Union gibt ja gerade, weiß nicht wie viel Milliarden für Militär aus, sicherlich toll. Mhm. Aber eigentlich könnte man doch überlegen, also die Organisation macht ja einen offenbar gute oder wichtige Arbeit fürs Internet, fürs freie Internet, für die Meinungsfreiheit, insbesondere in Ländern, wo du halt Zensur unterliegst. Man könnte doch überlegen, ob man die nicht einfach nach Europa holt und sagt, die 40 Millionen im Jahr kriegt ihr aus der europäischen...
Also budgetmäßig wäre das für die EU und oder für Europa absolut kein Problem. Es wird wahrscheinlich eher ein Policy-Problem geben, alle Staaten oder irgendwie eine Grundhaltung zu entwickeln, dass man das macht, die von allen Staaten, europäischen Staaten getragen wird, hinzubekommen, das genügend schnell. Und dann auch noch die Wissensträger, die wahrscheinlich bevorzugt in Amerika sitzen, rechtzeitig zusammen mit der Infrastruktur, die wahrscheinlich auch schwergewichtsmäßig in Amerika liegt, genügend schnell rüber zu retten. Also das ist dann auch nicht gerade irgendwie nur ein Umzug einer Dreizimmerwohnung, die hier stattfindet.
Ja, und es gibt ja auch in Europa, insbesondere zum Beispiel auch in Deutschland, entsprechende Programme und Förderprogramme, die Ähnliches machen, jetzt insbesondere im Bereich Open Source Software, wo wir ja auch schon bemängelt haben, dass da eben eigentlich zu wenig Geld drin ist und dass das eigentlich wie auch schon Teil von der digitalen Infrastruktur ist und dass es da Sicherheitslücken etc. gibt, also wo eigentlich mehr bezahlte EntwicklerInnen am Werk sein müssen und das eben eigentlich nicht nur von Leuten abhängig ist, die das in der Freizeit machen. Und da müsste man eigentlich schon meinen, eigentlich ist es Portokasse.
Es ist machbar. Und ich, also wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, wird da die EU jemals eine Führungsrolle übernehmen, hätte ich gesagt, nein, heute sehe ich das ein bisschen anders aufgrund dem. Aber die EU müsste in diesem Bereich und vielen anderen eine bisschen eine aktivere Außenpolitik eingehen oder an den Tag legen. Das hat Amerika in den letzten Jahrzehnten gemacht. Eine sehr aktive Außenpolitik, eben genau mit solchen Softpower-Projekten. Und das ist etwas, das Trump nicht gerne hat, diese Art von Außenpolitik über diesen Weg. Er macht eine andere, komplett anders aufgegleiste Politik, wo das völlig unnötig erscheint. Und hier müsste die EU bereit sein, ein bisschen mehr den Kopf aus dem Fenster zu halten, um das zu übernehmen, diese Rolle. Und vor dem hat sie Angst. Ich glaube, langsam weiß sie, dass diese Angst für sie gefährlich wird. Irgendwann kommt, wird Angst zum Mut, wenn man in der Verzweiflung. Ich hoffe, es geht nicht ganz so weit. Aber hier muss die EU tatsächlich ein bisschen mehr Rückgrat zeigen und einfach den Kopf aus dem Fenster halten und auch zwei, drei kleine Prügel einstecken und das einfach hinnehmen und sagen, und wir machen trotzdem weiter. Weil das hat Amerika in den letzten Jahrzehnten gemacht und in den letzten Monaten verloren.
Aber so schwer kann es doch nicht sein. Also das ist ja eine, was ist das eigentlich? Der Open Technology Fund ist irgendwie eine
Gesellschaftsform. Ich weiß nicht, wie sie rechtlich aufgestellt sind.
Aber die können ja rein theoretisch in welchen Mitgliedstaat auch immer oder in der Schweiz einen Verein gründen, haben ihren Vereinssitz hier. Und also wenn eine Sache bei der EU funktioniert, dann sind es ja Förderungen für die unmöglichsten Dinge, die du da als Verein bekommst und auch durchaus in ordentlichen finanziellen Beträgen. So. Also da,
aber die sind immer nach innen orientiert. Und da ist es ein Angebot, das man da wählt. Also ich sage jetzt, diese drei Projekte wären wahrscheinlich noch am ehesten machbar, aber es hat auch andere Projekte bei diesem OTF, wo sie dann gezielt Leute in Pakistan ansprechen, damit die freier kommunizieren etc. Aber ja, man muss sich ein bisschen mehr dem Gegenwind der Welt stellen als EU. Ich würde mich freuen, wenn sie in diese Richtung geht. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Schweiz sich am einen oder anderen Projekt aktiv beteiligen, ich sage jetzt mehr als nur das eine Promille, das wir an der Weltbevölkerung stellen, sondern wir sind ein wohlhabender Staat, diese Werte lebt, dass man da ein bisschen überproportional ins Rennen einsteigt, also ein bisschen über seine eigene Gewichtsklasse, um schon wieder bei diesem Board zu sein.
Aber das wäre doch eine super Chance für Europa und die Schweiz, in so einer Situation zuzugreifen und zu sagen, wir diskutieren ja im Podcast ja regelmäßig über den digitalen Ausbau, Glasfaserausbau und so weiter. Und du hast eine Chance, eine Organisation zu übernehmen, deren Aufbau du ja nicht finanziert hast. Also die sind ja schon erstmal da. Du kannst eigentlich ein völlig funktionierendes Setup übernehmen. Da bestimmt müssen die irgendwie Datenspeicher brauchen die und so weiter. Wären wir wieder bei Cloud-Lösungen, bla. Aber also
den Vorstoß unterschreibe ich dir sofort.
Ja, also es geht ja wie auch darüber hinaus, also das ganze US-Aid-Programm, das gestoppt worden ist, dass sich aus einer europäischen Perspektive eigentlich auch komplett übernommen werden müsste. Aber das ist natürlich dann eine etwas größere Kiste, aber auch da eigentlich eine Portokasse, wenn man sich überlegt, was über Jahrzehnte aufgebaut worden ist und jetzt eigentlich Trump mit dem Kahlschlag hinterlässt, auch an Strukturen, die man ja, die wirklich Anstrengungen braucht, das wieder aufzubauen, jetzt unabhängig davon, dass es ein jährliches Budget braucht. Wir werden sicherlich am Thema dranbleiben und gucken, wohin uns das führt oder wohin sich die EU allenfalls oder auch die Schweiz, welche Überlegungen da angestellt werden.
Wir haben ja zwei Unterschriften, haben wir für die Idee schon.
Wir sammeln weiter. Dann Kurznachrichten und Fundstücke. Ich steige gleich ein. Wir haben ja schon öfter über das Bundesgesetz über die Informationssicherheit gesprochen. Das wurde ja schon von einiger Zeit angenommen, ist nicht der ganz große Wurf. Es geht aber darin hauptsächlich, oder ein wesentliches Element darin ist, dass es eine Meldepflicht gibt für kritische Infrastrukturen, also wenn die angegriffen werden, Cyberangriffen unterliegen. Und die Verordnung hierzu, die tritt jetzt ab 1. April in Kraft, also ab dann gilt eine Meldepflicht für Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen.
Wir machen weiter und zwar mit einer Meldung aus Zürich. Nach dem Urteil des Bundesgerichts zum Luzerner Polizeigesetz führt Zürich keine automatisierte Fahrzeugfahndung ein. Das revidierte Polizeigesetz wird entsprechend angepasst. Wer dort nochmal nachhören möchte, wir haben über das Urteil des Bundesgerichts im 54. Netzpodcast gesprochen.
Und im 55. Netzpodcast haben wir über die Browsererweiterung Honey berichtet, die ja mit diesen Affiliate-Links, ja, man kann sagen, wirklich Betrug, alle Creators und Kunden regelrecht verarscht hat. Google reagiert jetzt zumindest in einer Art und Weise, und zwar in ihrer Chrome-Erweiterungen wird sie jetzt verhindern, dass diese Affiliate-Links missbraucht werden, oder zumindest probieren sie. Also es scheint Auswirkungen zu haben.
Dann kommen wir zu Veranstaltungen. Wir laden euch ganz herzlich ein, wer noch nicht genug von Digitalem hat, und zwar zum Frühjahrstreffen der Digitalen Gesellschaft. Das findet am Samstag, dem 10. Mai 2025 in der Bettwäscherei statt. Das ist, wie gesagt, ein Samstag, und es beginnt mit einer freundlichen Zeit um 10.30 Uhr und geht dann den ganzen Tag. Es gibt dort die Berichte aus den Fachbereichen, es gibt ein Plenum, es gibt auch Verköstigungen, es gibt viele Gespräche mit Gleichgesinnten zu digitalen Themen. Wenn ihr also bei dem Parlament der Digitalen Gesellschaft dabei sein wollt, dann schaut auf unsere Webseite für weitere Informationen. Damit sind wir am Ende dieser heutigen Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.